Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, dem 18. November auf Rabe. Heute geht es um diese Themen.
Es ist sehr enttäuschend, dass bei so vielen Vorschlägen nicht gewisse Stellen gerettet werden können. Da drängt sich natürlich der Verdacht schon auf, dass alles vorher schon vorbereitet war und dass dieses Konsultationsverfahren eigentlich eine Alibi-Übung gewesen ist.
Die Enttäuschung ist groß bei Stefan Ruppen von der Mediengewerkschaft SSM, weil die SRG trotz 400 Alternativvorschlägen beim Abbau von 250 Stellen bleiben will. Gesellschaftsutopie, Integrationsmodell oder einfach nur Humanität? Domenico Lucano empfängt im italienischen Riace Flüchtlinge mit offenen Armen und rettet so ein Dorf vor dem Aussterben. Und warum sagen wir überhaupt Flüchtlinge und nicht geflüchtete Menschen oder Menschen auf der Flucht? Wie die Sprache die Wahrnehmung der Aktualität beeinflusst, das schauen wir in einem selbstkritischen Beitrag am Schluss der Sendung an. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Jetzt hat unsere Praktikantin Luca Rena Fuchs die aktuellen Meldungen des Tages.
Nach den Anschlägen in Paris scheinen europäische Behörden im Moment sehr paranoid zu sein. In Hannover wurde gestern das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden wegen Terroralarm abgebrochen. Bei einer Großfahndung suchte die Polizei nach Verdächtigen. Laut eigenen Angaben habe sie aber bisher keinen Sprengstoff gefunden. Entdeckt wurde zwar ein verdächtiges Paket in einem IC-Zug. Dieses habe sich allerdings als gut gemachte Sprengstoffattrappe entpuppt. Laut SRF habe es auch anonyme Bombendrohungen auf zwei US-Flüge nach Paris gegeben. Zwei Maschinen der Air France machten deshalb kurz nach dem Start eine Zwischenlandung. In Frankreich wird derweil unter Hochdruck nach den zwei übrigen Verdächtigen gefahndet. Heute Morgen früh hat die Polizei im Pariser Vorort Saint-Denis einen Grosseinsatz durchgeführt. Laut französischen Medien gelte dieser dem mutmaßlichen Drahtzieher der Pariser Anschläge. Bei dem Einsatz habe es mindestens zwei Tote gegeben. Bei einer Bombenexplosion in Nigeria sind über 30 Menschen ums Leben gekommen, über 80 Personen wurden verletzt. Wie internationale Medien berichten, sei die Bombe auf einem Gemüsemarkt in Yola explodiert. Bisher hat sich noch niemand zum Anschlag bekannt. In der Vergangenheit hat die Terrorgruppe Boko Haram wiederholt Anschläge in Yola durchgeführt. Nach all diesen traurigen Meldungen gibt es für einmal einen Lichtblick. Dieser betrifft die Ebola-Epidemie in Westafrika. Laut verschiedenen Medien habe in Guinea die letzte offiziell registrierte Ebola-Patientin die Krankheit überstanden. Gibt es in den nächsten 42 Tagen keine neuen Krankheitsfälle, so gilt Guinea als Ebola-frei. Neben Sierra Leone und Liberia war Guinea das am stärksten von der Krankheit betroffene Land. Der Grosse Rat debattierte gestern zwei Stunden über die Unterbringung von Flüchtlingen im Kanton Bern. Zwei Vorstösse der SP sollen weiter geprüft werden. Dabei geht es unter anderem um die Unterbringung von Asylsuchenden in kleineren Unterkünften. Der Migrationsdienst des Kantons Berns geht davon aus, dass Unterkünfte erst ab einer Kapazität von 100 Personen kostendeckend geführt werden können. Der Kanton solle darum die Gemeinden finanziell und logistisch so unterstützen, dass auch kleinere Asylunterkünfte möglich sind. Als Beispiel wurde das Wohlener Modell ins Feld geführt. In Hinterkappelen sollen 30 bis 40 Flüchtlinge in Container untergebracht werden. Im Kanton Bern fehlen zurzeit 800 dringend benötigte Plätze für die Flüchtlinge. Bereits am Montag hatte Polizeidirektor Hans-Jürg Käser die Bevölkerung darum gebeten, anerkannte Flüchtlinge privat aufzunehmen. Die Stadtberner FDP gibt bekannt, dass sie die Stadtpräsidentenkandidatur von Alexandre Schmidt unterstützt. Der Berner Finanzdirektor Alexandre Schmidt hat schon vor 3 Jahren für das Berner Stadtpräsidium kandidiert, blieb allerdings völlig chancenlos. Die Wahlen in der Stadt Bern, bei denen auch die Nachfolge von Alexander Tschäpet bestimmt wird, finden in einem Jahr statt. Und wir kommen zum Wetter. Die Sonne bleibt uns heute erhalten. Bei Temperaturen um 14 Grad kann nochmals richtig Vitamin D getankt werden. Morgen Donnerstag lässt die Sonne grüßen. Das Thermometer zeigt maximal 15 Grad. Aufs Wochenende hin sieht es eher düster aus. Freitags und Samstag wird es nass und regnerisch.
Rabe Info.
Vor einigen Wochen hat die Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft SRG angekündigt, dass sie ab nächstem Jahr rund 40 Millionen Franken einsparen muss und dafür 250 Stellen streicht. Bei solchen Massenentlassungen müssen die betroffenen Arbeitnehmenden angehört werden. So schreibt es das Mitwirkungsgesetz vor. Dieses Konsultationsverfahren wurde in den vergangenen Wochen gemeinsam mit der Gewerkschaft SSM, dem Syndikat Schweizer Medienschaffender, durchgeführt. 400 Vorschläge sind eingegangen, wie Stellen beim Schweizer Radio und Fernsehen und der Tochtergesellschaft TPC gerettet werden könnten. Doch die SRG verharrt auf einem Abbau von 250 Stellen. War das Konsultationsverfahren also eine Alibiübung? Lucia Vasella hat bei der Gewerkschaft SSM und der Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft SRG nachgefragt. Zuerst erklärt SRG-Mediensprecher Daniel Steiner, wie die Geschäftsleitung mit den Vorschlägen umgegangen ist.
Also die Geschäftsleitung hat die Vorschläge des Personals und der Gewerkschaft SSM zum geplanten Sparprogramm intensiv diskutiert. Zwar sollen mehrere Vorschläge aufgegriffen oder weiterentwickelt werden, ihr Umfang, also der Umfang der Sparmaßnahmen, erlaubt aber kurzfristig keine wesentliche Reduktion des vorgesehenen Abbaus von rund 250 Stellen. Denn die angegebenen Sparmaßnahmen, die müssen rasch greifen, um ab 2016 Defizite zu vermeiden.
Zu wenig schnell umsetzbar sind die Vorschläge der Mitarbeitenden und der Gewerkschaft also. Das ist einer der Gründe, warum die SRG kaum darauf eingeht. Denn die SRG müsse bereits ab 2016 40 Millionen Franken einsparen. Als Hauptgrund für diese Sparmaßnahme gibt sie den Wegfall der Mehrwertsteuer an, welche die SRG bis vor kurzem noch von den Gebührenzahlenden erhoben hatte. Zu Unrecht, wie das Bundesgericht im April urteilte. Ein weiterer Grund ist das neue Gebührensystem, welches in ein paar Jahren eingeführt wird. Es ermöglicht einen größeren Anteil an den Gebühren für private Anbieter. Wie viele Einnahmen dadurch der SRG wegfallen, ist aber noch unklar. Dass die SRG sparen muss, sieht die Gewerkschaft SSM zwar ein, aber dass die 400 Vorschläge zur Rettung von Stellen auf wenig Gehör stoßen, ist für Stefan Ruppen, Zentralsekretär beim SSM, unbegreiflich.
Es ist sehr enttäuschend, dass bei so vielen Vorschlägen nicht gewisse Stellen gerettet werden können. Da drängt sich natürlich der Verdacht schon auf, dass alles vorher schon vorbereitet war und dass dieses Konsultationsverfahren eigentlich eine Alibi-Übung gewesen ist.
Unverständlich sei insbesondere, dass die SRG nicht auf den SSM-Vorschlag eingetreten ist, vorübergehend von den Reserven zu zerren.
Die SRG könnte grundsätzlich ihre Eigenkapitalreserven verkleinern. Sie ist sehr solide finanziert und eine vorübergehende Verkleinerung der Eigenkapitalreserve wäre sehr wohl zumutbar gewesen. Oder dann aber hätte sie eine gewisse Fremdverschuldung in Kauf nehmen können, bis klar wird, wie groß die Finanzierung über das neue Gebührensystem sein wird.
Laut Mediensprecher der SRG Daniel Steiner ist die Reduktion des Eigenkapitals aber keine Option.
Die SRG hat ganz klare Vorgaben, in welcher Größenordnung das Eigenkapital sein muss. Wir können das nicht einfach mehrere Jahre verkleinern. Wir können auch nicht zuwarten, bis das neue Gebührensystem 2018 oder 2019 in Kraft tritt. Denn ohne rasch wirksame Sparmaßnahmen würden im Gesamtbudget der SRG jährlich 40 Millionen Franken fehlen. Das heißt, wir würden bis 2018/19 rote Zahlen schreiben und von der Substanz leben. Das geht auf die Dauer nicht.
Ein weiterer Vorschlag von den Mitarbeitenden der SRG zur Reduktion des Stellenabbaus ist der Ausbau von Teilzeitstellen. Viele Mitarbeitende wären bereit, auf Stellenprozente zu verzichten, um die Stellen ihrer Kollegen und Kolleginnen zu retten. Der Wunsch nach Teilzeitarbeit sei bei vielen Mitarbeitenden sowieso schon lange vorhanden, sagt Stefan Ruppen.
Das ist bei der SRG relativ weit ausgeprägt. Das hat seinen Grund in der Tatsache, dass die SRG-Mitarbeitenden und auch die beim TPC sehr viel unregelmäßig arbeiten müssen, an Wochenenden, in der Nacht, an den Sonntagen, und von dort her das Bedürfnis erhöht ist, auch Freizeit zur Verfügung zu haben.
Dieser Vorschlag gehöre zu jenen, welche die Geschäftsleitung der SRG tatsächlich weiterverfolgen werde, versichert Daniel Steiner.
Und das wird auch durchgeführt, insofern sich wirklich genügend Mitarbeitende bereit erklären, reduzierte Stellen, also ihre Stelle zu reduzieren. Das ist noch sehr offen und ist sehr vage, wie viel diese Auswirkungen sein werden, weil das kann nur auf freiwilliger Basis geschehen.
Weitere Sparvorschläge, welche die Geschäftsleitung vorantreiben wolle, seien Videokonferenzen, um Reisekosten zu sparen, sowie Effizienzsteigerungen bei der Technik und Informatik. Doch all diese Maßnahmen würden zu wenig und zu wenig schnell Auswirkungen haben, sagt Daniel Steiner. Darum bleibt die SRG beim ursprünglich angekündigten Abbau von 250 Stellen. Immerhin konnte dafür laut SSM ein einigermaßen fairer Sozialplan ausgehandelt werden.
Der Sozialplan ist ausgewogen, er ist fair. Das Stoßende oder das eben nicht sehr Schöne daran ist, dass die SRG sehr viele Monopolberufe hat, wie Kameraleute, Tönler, Regisseure und so weiter, die aus dem schweizerischen Arbeitsmarkt keine Stelle mehr finden werden. Da ist ein guter Sozialplan natürlich ein kleiner Trost.
Sagt Stefan Ruppen vom Syndikat Schweizer Medienschaffender SSM. Rund 60 der gestrichenen 250 Stellen bei SRF werden durch die Nichtbesetzung offener Stellen abgebaut, der Rest durch Frühpensionierungen, Pensenreduktionen und Entlassungen. Im Zuge der Sparmaßnahmen sind auch Abstriche im Programm von Radio und Fernsehen zu erwarten.
Rabe Info.
Während Europa krampfhaft versucht, sich durch Zäune, Grenzpolizei und Quoten vor Menschen aus Afrika oder dem Nahen Osten abzuschotten, öffnet das kleine Bergdorf Riace im tiefsten Süden Italiens seine Türen. Im wahrsten Sinne des Wortes die Türen der ehemals verlassenen Häuser des Bergdorfes. Seitdem blüht das vom Zerfall bedrohte Dorf wieder auf. Diesen Wandel zu verdanken hat Riace seinem engagierten Bürgermeister Domenico Lucano. Für sein Engagement erhielt Lucano den diesjährigen Preis für Freiheit und Menschenrechte der gleichnamigen Schweizer Stiftung. Karin Bachmann traf Domenico Lucano nach der Preisverleihung in Bern.
Domenico Lucano ist ein gefragter Mann. Er reist in ganz Europa herum, um von Riace zu erzählen. Dauernd klingelt sein Telefon und während ich ihn frage, was der Preis der Stiftung für Freiheit und Menschenrechte für ihn bedeutet, liest er gleichzeitig auf Facebook die zahlreichen Gratulationen und antwortet per Mail auf eine weitere Interviewanfrage. Doch wenn Domenico Lucano dann von Riace erzählt, leuchten seine Augen.
Es tut gut, dass der Name von Riace nun mit einer ethischen Initiative gleichgesetzt wird. Es wirkt sich auch positiv auf den Ruf von ganz Kalabrien aus, das meist für hässlichere Sachen bekannt ist.
Denn das Dorf Riace hatte nie goldene Zeiten erlebt. Dafür war es an der Sohle Italiens gelegen, immer zu arm, zu unterentwickelt. Wie ganz Kalabrien, Bauernland, Fischerdörfer, Mafia. Die meisten Riacesi sind ausgewandert. Vor 20 Jahren lebten nur noch 500 Seelen im Dorf. Ohne Dorfleben, ohne Nachwuchs, ohne Hoffnung auf Besserung. Aber dafür mit vielen verlassenen Häusern. Und genau diese Häuser sind nun die neue Bleibe für Immigranten und Immigrantinnen aus Afghanistan, Syrien, Eritrea oder Ghana. Riace stellt sie den Flüchtlingen zur Verfügung. kostenlos und so lange, bis sie ihre Aufenthaltspapiere bekommen haben. Dazu übernimmt die Gemeinde Strom, Taschengeld und vergibt Arbeitsplätze. Domenico Lucano will somit den Flüchtlingen einen möglichst warmen Empfang in Europa bieten.
Die Personen, die hier ankommen, sollen die Hoffnung auf Frieden wiederfinden. Das Essentielle ist, dass sie hier einen Moment zur Ruhe kommen können. Fern vom Bombenlärm und Kriegswirren, von denen die meisten traumatisiert sind.
Il dramma della guerra che ti fa vivere una dimensione di profonda precarietà interiore.
In Riace leben mittlerweile mehr als 400 Immigranten und Immigrantinnen aus über 22 Nationen unter den 1800 EinwohnerInnen. Das ist fast jeder vierte. Doch sie profitieren nicht einfach von der Hilfsbereitschaft der Riacesi. Im Gegenteil, die Immigranten und Immigrantinnen helfen bei der Olivenernte, hüten Kinder und pflegen ältere Menschen. Auf diese Weise entsteht quasi eine Win-Win-Situation, in der ImmigrantInnen Geld verdienen können und gleichzeitig das entvölkerte Dorf wiederbeleben. Deshalb gilt Riace dem Flüchtlingshilfswerk UNHCR als Vorzeigemodell. Doch der Bürgermeister von Riace, Domenico Lucano, versteht die ganze Aufregung um sein Projekt nicht ganz.
Alla fine noi abbiamo fatto solo una cosa banale. Non è una cosa troppo speciale che ma ci sono le case abbandonate perché i nostri migranti le hanno lasciate abbandonate.
Wir haben eigentlich etwas ganz Banales gemacht. Die Hälfte der Häuser in Riace waren verwahrlost, verlassen von denen, die anderswo Arbeit suchen. In Kalabrien leiden wir sehr unter der Wirtschaftskrise Italiens. Es gibt hier Dörfer, in denen niemand mehr lebt, richtige Geisterstädte. Also haben wir eigentlich auch aus Eigeninteresse gehandelt. Mit den ankommenden Flüchtlingen konnten wir das Dorf wiederbeleben und sogar die Schule wieder eröffnen. Mich erstaunt es immer wieder, dass unsere Geschichte so viele überrascht. Diese Reaktionen beweisen mir, die Gesellschaft wird immer egoistischer. Jeder schaut nur noch für sich selbst.
Molto di egoismo, di individualismo, dove ognuno, la società è organizzata in un modo che ognuno ricerca sempre i propri personali interessi rispetto a tutto.
Mittlerweile besuchen selbst Abgeordnete der EU dieses Versuchslabor der Integration. Und der Regisseur Wim Wenders drehte 2010 den Dokumentarfilm «Il Volo» über Lucanos Utopie. Kunst und Politik, hoher Besuch also, der Lucano sichtbar stolz macht. Doch vor allem ist es ihm wichtig, seine Botschaft der Humanität zu verbreiten. Dies sei bitter nötig, wenn man schaue, wie Europa auf die jetzige Flüchtlingswelle reagiere, so Domenico Lucano.
Per fare dei paragoni dove magari ci sono dei posti.
Der Vergleich liegt nahe. Viele reichere Gesellschaften wissen nicht, wie sie mit der Situation der ankommenden Flüchtlinge umgehen sollen. Sie haben nur eine Antwort. Ihr seid ein Problem, ihr kommt und nehmt uns Raum und Arbeit weg. Mit den Flüchtlingen gäbe es mehr Verbrechen und Prostitution, so der Tenor in den westlichen Gesellschaften. Jedoch, wir in Riace erleben das Gegenteil. Die Flüchtlinge verpflichten sich, mitzuhelfen, Ordnung zu schaffen und die Stadt aufzubauen. Riace ist durch die Flüchtlinge richtig aufgeblüht.
Il mio comune, anche da un punto di vista della qualità urbana, estetica, è completamente trasformato.
Rabe Info.
Ob wir Christoph Blocher als Milliardär bezeichnen oder als Oligarchen, macht einen großen Unterschied. Der Milliardär ist ein sehr reicher Mensch, mehr nicht. Der Oligarch hingegen ist ein Mensch, der durch seine großen finanziellen Mittel eine übermäßige Macht hat, mit der er die Demokratie aushebeln kann. Wörter, Begriffe, Ausdrücke haben auch eine enorme Macht. Gerade Medienschaffende wie wir sind sich nicht immer bewusst, was es für die Medienkonsumierenden bedeutet, wenn sie einen bestimmten Begriff in ihrer Berichterstattung benutzen. Auch bei der aktuellen Berichterstattung zur Migration spielen Begriffe eine wichtige Rolle. Wenn wir von Flüchtlingskrise, Flüchtlingsströmen, Flüchtlingswelle, ja überhaupt vom Flücht Ling sprechen, dann erhält die Sprache eine Wertung. Das heißt zum Beispiel, wir machen aus der Tatsache, dass im Moment viele Menschen Schutz in Europa suchen, eine Krise. Darüber, was solche Begriffe anrichten können und inwiefern Medien mit ihrem Sprachgebrauch selbstkritisch umgehen sollten, darüber haben unsere Kollegen und Kolleginnen von Radio Korax in Halle mit der Sprachwissenschaftlerin Jana Tereik gesprochen.
Insbesondere JournalistInnen beobachten, dass die Neutralität oder diese sogenannte Neutralität, die sie in der Ausbildung als höchstes Ziel gelernt haben, einfach nicht möglich ist. Dass man mit jedem Wort, das man wählt, sich zu dem Gegenstand, über den man schreibt oder spricht, positioniert. Und dass etwa schon das Wort Flüchtlingskrise selbst durch verschiedene Aspekte fragwürdig ist. Oder spreche ich eben von Flüchtlingen oder geflüchteten Menschen und was löst das aus?
Was löst das denn aus, beziehungsweise was ist denn da der Unterschied, wenn ich jetzt von Flüchtlingen spreche oder von einem geflüchteten Menschen? Weil gerade ist ja Flüchtling noch so die sehr gängige Variante, auf die man trifft, auf die man vom Gefühl her auch noch eher, um wertneutraler zu sein, das benutzt als zum Beispiel Asylbewerber. Was ist denn da aber aus Ihrer Sichtweise die Problematik daran?
Also das Wort Flüchtling wird von Betroffenen selbst kritisiert. Einmal beispielsweise wegen der Endung Ling, die, wenn Sie sich auch an analoge Wörter angucken, wie zum Beispiel Schädling, also einerseits negativ konnotiert sind, aber andererseits auch weitere Wortbildungen wie zum Beispiel Schädlingsbekämpfung und dann entsprechend auch Flüchtlingsbekämpfung, was zum Beispiel eines der Unwörter 2009 war, möglich machen und also als abwertend empfunden werden. Zum anderen die Person auch auf diesen Aspekt der Flucht reduziert, während geflüchtete Menschen eben eher einen Prozess ausdrückt und ausdrückt, es sind eben Menschen, die geflüchtet sind, aber vielleicht auch noch andere Eigenschaften haben und andere Tätigkeiten.
Sie haben ja auch schon selber angesprochen, es ist nicht nur vom Begriff her Flüchtling sei zu kritisieren, sondern eben auch, dass im Zusammenhang dessen von der Flüchtlingskrise gesprochen wird oder aber jetzt auch immer wieder dieses Katastrophenjargon sich dem bedient wird. Woher kommt denn das, dieses Katastrophenjargon zu benutzen und was hat denn das für reale Auswirkungen?
Also das beobachtet man seit Jahrzehnten, also auch in dem Migrationsdiskurs, dass ähnliche Metaphern verwendet werden. Das ist auch sehr typisch, dass man Metaphern verwendet, die die Gesellschaft auf eine bestimmte Form in ein Innen und ein Außen einteilen. Das wird eben zum Beispiel über solche Flutmetaphern ausgedrückt. Also man hat etwas, das Innere der Gesellschaft, zum Beispiel ein Boot, und das ist von außen bedroht. Dann bilden sich solche Wörter, solche Ausdrücke wie zum Beispiel das Boot ist voll oder eben Schwämme. Und das haben wir nicht nur im Bereich Geflüchtete, sondern auch zum Beispiel Rentnerschwämme, war auch mal Unwort des Jahres, also etwas, was eine Bedrohlichkeit auslöst und was eine entindividualisierte Masse ist. Also was dann das Zentrum der Gesellschaft, was dann häufig eben als ein Boot oder auch als ein Körper dargestellt wird, bedroht. Achso, ja, das Wort Flüchtlingskrise, nachdem Sie noch gefragt haben, also das ist einmal, kann man kritisieren, also einmal aufgrund des Bestandteils Flüchtling, worüber wir ja schon gesprochen haben, aber auch wenn man eben von einer Krise spricht, dann stellt man eben eine gewisse Problematik her und hat gleichzeitig diese eine Mehrdeutigkeit dadurch, was ist das eigentlich jetzt, eine Krise der Flüchtlinge, eine Krise durch Flüchtlinge, warum spricht man eigentlich nicht von einer Politikerkrise oder ähnlichem, sodass dieses Wort sich sehr gut eignet, sich von verschiedenen Seiten angeeignet zu werden. Also man kann dann sagen, ja, es gibt ja eine Krise und dann müssen wir dieses und jenes tun.
In Bezug auf die aktuelle Situation gab es ja auch Begriffe, die mittlerweile schon wieder überworfen wurden, weil sie heftig in der Kritik standen. Also zum Beispiel der Begriff Asylant, der da jetzt breit auch von den Medien vermieden wird, oder aber auch von Asylkritikern zu sprechen. Also das ist jetzt mittlerweile alles schon so weit im Diskurs vorangekommen, dass da auch ja, Presseagenturen und so weiter gemeint haben, sie werden diesen Begriff nicht mehr bewusst verwenden. Nun kritisieren sie Begriffe, die aber allgegenwärtig sind und sowas. Das wird dann häufig zunächst einmal, sobald so eine erste Kritik an so Sprache aufkommt, so als Sprachpolizei bezeichnet. Das kennt man auch aus dieser Gender-Debatte. Also warum muss man das tun? Was erzeugt das? Also wie hängen da Realität und Sprache zusammen? Das heißt, welche tatsächlichen Auswirkungen hat es denn, diesen Katastrophenjargon, den man immer wieder in den Medien oder von Politikern und von Politikerinnen liest, auf die, ja, unsere Realität gerade?
Also diese Kritik ist natürlich, seit es Sprachkritik gibt, gibt es Sprachkritik-Kritik. Und seit es Vorschläge zur politischen Korrektheit gibt, gibt es Kritik an der Political Correctness. Ich finde gerade dieses Beispiel Asylant ist sehr interessant, weil das eben auch, also es ist wissenschaftlich zu betrachten spannend, weil es in den 90er Jahren ja eine sehr ähnliche Debatte gab, in der all diese Begriffe und auch die Metaphern, wie zum Beispiel das Boot ist voll, noch weitgehend unreflektiert und unkritisiert verwendet wurden. Und auch Asylant war da eben ein ganz normales Wort und sehr häufig verwendetes Wort. Und dann über Reflexion zum Thema und über Kritik hat sich das geändert. Also so, dass man eben auch beobachten kann, dass selbst ein häufig verwendetes Wort schnell seinen Gebrauch verlieren kann, wenn die Kritik allgemein akzeptiert wird. Und was man eben daran sagen muss, ist, dass es sich natürlich um einen demokratischen Prozess handelt. Es gab ja kein Gesetz oder ähnliches, in dem das Wort verboten wurde und es gab keine Zensurhandlung oder ähnliches. Das ist eben eine Diskussion und Leute finden das plausibel oder nicht. Und ähnlich wird es dann eben auch bei dem Wort Flüchtling oder geflüchtete Menschen sein.
Das sagt die Sprachwissenschaftlerin Jana Tereik.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 18. November, auf Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Donnerstag, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem über die sogenannte Kohlenstoffdioxidblase. Beigetragen zu dieser Sendung haben Lucia Vasella, Karin Bachmann, Luca Rena Fuchs und Radio Korax Halle. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.